SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Caroline Bosbach in SWR1 Leute, einen schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Bei dem Nachnamen Bosbach, da denkt natürlich jeder gleich an Ihren Vater Wolfgang Bosbach, der sich vor 4 Jahren aus dem Bundestag verabschiedet hat. Wie geht's ihm?
Ich hoffe, es geht ihm gut. Wie es ihm wirklich geht, weiß auch ich als Tochter nicht immer.
Tatsächlich?
Er ist ja auch der Meister der Inszenierung und ist schon immer so damit umgegangen, dass er uns auch kaum hat spüren lassen, wenn es ihm schlecht ging. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich eine große Erleichterung, gerade auch als Kind und für die Familie, damit nicht konfrontiert zu sein, denn es ist ja alles sowieso schon schlimm genug. Auf der anderen Seite wünscht man sich manchmal, ihn durchschütteln zu können und sagen zu können, jetzt sag doch mal.
Ja, Sie sagen, es ist alles schon schlimm genug, bezieht sich sicherlich darauf, dass er seit langer Zeit mit Prostatakrebs lebt und der als unheilbar gilt bei ihm, weil er so weit gestreut hat. Und Ihr Vater war vor 4 Jahren auch noch hier in der Sendung und er strahlt einfach so eine unglaubliche Resilienz aus. Ist das etwas, was Sie von ihm übernommen haben?
Nicht nur das. Ich glaube, wir sind ja 3 Mädchen zu Hause, 3 Töchter und ich glaube, ich bin diejenige, die von ihm am meisten mitbekommen hat, was Ehrgeiz, Disziplin, aber auch die Leidenschaft für die Politik angeht. Resilienz ist tatsächlich eine Sache, die man auch braucht, wenn man in die Politik gehen möchte. Ganz egal auf welcher Ebene, jetzt als ganz, ganz junge Nachwuchspolitikerin am Anfang, so wie ich das bin, oder als wirklich gestandenes Urgestein wie mein Papa.
Wo haben Sie es zuletzt gespürt, dass Sie ganz dringend diese Resilienz brauchen?
Im Wahlkampf. Also gerade der Bundestagswahlkampf hat uns wieder auf allen Ebenen alles abverlangt, vor allem auch auf mentaler, weil sich Diskussionsniveau und auch Härtegrad innerhalb der Debatten, vor allem auch auf der Straße im Wahlkampf, massiv verschoben haben in eine Richtung, die, sage ich mal, unserer Debatte nicht gerade zuträglich ist, weil es selten um die Sache geht, sondern meistens um Emotionen, um persönliche Meinungen, immer so unter dem Motto, geh mir weg mit Fakten, meine Meinung steht. Und das beobachten wir auch und es ist wirklich schwer, sich da ein dickes Fell zuzulegen und Dinge nicht an sich ranzulassen.
Es trifft einen dann doch einfach immer. Sie sind viel im Straßenwahlkampf unterwegs gewesen. Sie sind nämlich politische Referentin in der CDU-Rathausfraktion in Wiesbaden und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag. Wo waren Sie denn dann am Wahlabend?
Am Wahlabend war ich tatsächlich in Berlin. Da hätte ich aber nicht sein sollen tatsächlich. Ich war die Wahlkampfleiterin unserer Frankfurter Bundestagsabgeordneten. Deutsche Bahn sei Dank, habe ich es dann nicht mehr rechtzeitig abends zurück nach Frankfurt zur Wahlkampffeier geschafft, was mir persönlich sehr, sehr leid getan hat. Aber da steckst du nicht drin. Deutsche Bahn behauptet ja immer, dass die allermeisten Züge pünktlich sind. Ich sitze leider immer in den paar, trifft mich anscheinend, die dann nicht rechtzeitig an ihrem Ziel ankommen. Genau, und ich habe die größte Zeit im Wahlkampf, die meisten Wochen in Frankfurt an der Front verbracht tatsächlich, ja.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Schwarz auf Grün. Das klingt so, als hätten Sie sich beim Wahlergebnis verkalkuliert.
Das ist richtig. Wir haben, also mein Co-Autor und ich, Professor Weber und ich, haben beschlossen, die Corona-Zeit gut zu nutzen und fürs Superwahljahr ein Buch zu schreiben in einer etwas einfachen Sprache, was vor allem auch diejenigen erreichen soll, die mit Politik nicht so sehr vertraut sind, die da nicht so stark involviert sind und die nicht jeden Tag Zeit, Gelegenheit und Muße haben, stundenlang Zeitung zu lesen beispielsweise.
Jetzt ist gerade der Ruf nach den Jungen so groß. Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Es gibt viele Diskussionen. Ist das der richtige Schritt, darauf zu verzichten? Wie beurteilen Sie das als Junge?
Ja, das ist der richtige Schritt. Mir nötigt das persönlich großen Respekt ab von beiden. Unabhängig davon, dass sie wahrscheinlich auch, was ich auch menschlich gut nachvollziehen könnte, inzwischen sagen, ich habe einfach keine Lust mehr. Also ich, ohne es zu wissen, ich vermute es mal, ist es einfach ein sehr positives Signal, sowohl innerparteilich als auch nach draußen zu sagen, wir öffnen uns und dieser Erneuerungsprozess, der gefordert wird, der ist nicht nur ein Lippenbekenntnis der Union, sondern wir meinen es ernst.
Sie sind wie Ihr Vater in die Politik gegangen. Sie haben an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin studiert und Sie arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Bundestag. Ist denn dann über den Wahlabend hinaus schon klar, dass Sie weiterhin beschäftigt sind? Oder wie sah das am Wahlabend aus? Hat der darüber entschieden?
Ja, natürlich hat der Wahlabend darüber entschieden und die Situation ist für uns alle im ersten Moment nicht leicht gewesen, das auch zu akzeptieren und anzunehmen, weil man hofft natürlich, sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, war natürlich auch in diesem Fall so. Im Grunde steht man jetzt vor einer richtigen Entscheidung auch für sich persönlich. Möchte man diesen Weg weitergehen? Möchte man sich in diesem politischen Metier weiter durchboxen und sich vielleicht auch selber weiterentwickeln? Oder geht man so ein bisschen mehr back to the roots? In meinem Fall wäre das jetzt die freie Wirtschaft. Ich hätte mich aus Bequemlichkeitsgründen dafür entscheiden können, habe es aber nicht getan. Also ich möchte für mich persönlich einfach diesen Weg weitergehen. Ich weiß, dass er steinig wird, ich weiß, dass er lang wird, aber man muss sein Bestes geben.
Was bedeutet das konkret, das historisch schlechteste Ergebnis der Union für Sie? Was machen Sie jetzt?
Ich persönlich habe ja kein Mandat. Was ich tun möchte, was ich auch in der Vergangenheit getan habe, was ich auch mit meinem Buch gerade mache, Debatten anzustoßen. Dass wir einfach darüber sprechen müssen, wie es jetzt weitergeht. Und nicht nur sagen, dass wir etwas verändern wollen, sondern es auch tatsächlich tun. Das betrifft einerseits die programmatische Ebene, andererseits aber auch die personelle. So, das heißt, ich habe mit dem, was ich tue, habe ich einen, sage ich mal, begrenzten Wirkungsradius. Aber wir haben zu wenige, die klare Worte finden, die auch klare Kante zeigen und sagen, Leute, so geht es einfach nicht weiter.
Für wen sind Sie denn konkret als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag dann zukünftig zuständig, wenn der jetzt am 26. Oktober das erste Mal zusammenkommt?
Ich habe mich noch nicht entschieden, wie es ganz konkret weitergeht. War aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass das nicht mein Hauptanliegen war. Was macht Frau Bosbach jetzt? Wie entwickelt sie sich jobtechnisch weiter? Ich glaube, wir hatten gerade vor allem auch innerparteilich andere Differenzen, dass wir erstmal schauen müssen, wie bekommen wir wieder Führung, wie bekommen wir wieder System in diese Situation, die doch alles andere als schön ist gerade. Und wenn wir von Erneuerung sprechen, müssen wir sie auch leben. Dann müssen Einzelinteressen auch gerade mal zumindest zeitweise zurückstehen.
Wobei ja die Personen gerade immens diskutiert werden. Mhm. Da gab es den Deutschlandtag der Jungen Union und da hat Tilman Kuban beispielsweise gesagt, also er sieht Friedrich Merz höchstens als Berater. Wo sehen Sie ihn?
In einer ähnlichen Rolle tatsächlich, denn also so sehr wie ich Friedrich Merz persönlich schätze und auch politisch, wenn wir von Erneuerung sprechen, müssen wir so ehrlich und so fair sein, dass wir sagen, dass Friedrich Merz jetzt nicht gerade das Gesicht für Revolution und für Neustart ist. Was mir an ihm sehr gut gefällt, dass es ihm gut gelingt, klare programmatische Akzente zu setzen, vor allem auch in der Wirtschaftspolitik. Ich denke, das brauchen wir dringend, vor allem nach einem Jahr der Corona-Pandemie müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie wir dieses Land wieder auf die Beine stellen. Insoweit denke ich, dass er sehr gute Impulse setzen kann und wird, auch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber ja, das ist natürlich nicht alles.
Also Friedrich Merz ist es nicht. Armin Laschet hat an diesem Deutschlandtag selbst die Verantwortung übernommen für dieses katastrophale Ergebnis. Er ist es also auch nicht. Wer ist es dann?
Ich könnte jetzt, da warten natürlich alle drauf, dass ich da persönliche Präferenzen ausspreche. Natürlich habe auch ich jemanden, den ich gerne als neuen CDU-Chef sehen wollen würde.
Norbert Röttgen war damals noch im Gespräch.
Ich glaube, der ist auch nach wie vor im Gespräch. Also würde mich jetzt wundern, wenn er das jetzt für sich kategorisch ausschließen würde. Oder ich habe es nicht mitbekommen in der letzten Zeit. Aber wir sind ganz gut aufgestellt.
Jens Spahn macht viel Werbung für sich.
Jens Spahn macht immer viel Werbung für sich. Und ich kann mir vorstellen, dass er gute Karten hat. Einfach weil er die entsprechende Erfahrung mitbringt und auch über einen gewissen Rückhalt in der Fraktion und in der Partei auch verfügt. Jetzt war er natürlich immer, diese kritischen Töne kommen auch, immer Team Laschet, sodass ich auch diejenigen gut verstehen kann, die sagen, so jetzt dank Laschet ab, ist, weil sie sind immer als Team aufgetreten, ist er jetzt wirklich der Richtige für die Erneuerung oder für das, was wir jetzt starten wollen.
Wo sind die Frauen? Jetzt haben wir nur über Männer diskutiert.
Ja, wo sind die Frauen? Gute Frage. Ich sitze hier, ich würde mich bereit erklären, dann Spaß beiseite. Da muss ich auch etwas ändern. Schwierig ist die Frage, wir sind uns im Ziel alle einig, aber der Weg dahin. Ich denke nicht, dass es die berühmte Quote sein kann und sollte. Einfach weil ich auch mich traue zu sagen, dass gute Frauen noch einfach fehlen. Also wir haben sie, wir haben aber nicht genug. Und wenn wir jetzt mit einer Quote ankommen, dann würden wir auch, ja, sag ich mal, diejenigen in Position bringen, die es vielleicht nicht hundertprozentig und von Herzen wollen. Und das halte ich für einen Fehler.
Sie schreiben gemeinsam mit einem Wirtschaftswissenschaftler, mit Professor Thorsten Weber, über die aktuellen politischen Herausforderungen. Natürlich beschäftigen Sie da auch die hohen Energiepreise. Mit wem haben Sie darüber zuletzt diskutiert?
Zuletzt am Küchentisch tatsächlich mit der Familie, weil ich nach Hause gekommen bin oder war da zu Besuch bei meinen Eltern vor einigen Tagen und war einfach entrüstet darüber und auch erstaunt darüber, wie ich so entrüstet sein konnte, weil eigentlich war das alles mit Ansage, die Entwicklung, die jetzt passiert ist, dass der Liter super mal eben geschmeidige 2 Euro kostet inzwischen. Das ist die eine Sache, gestiegene Energiepreise, ja auch heißestes Thema in den letzten Tagen, wo ich auch sagen kann, was passiert hier gerade in diesem Land, in welche Richtung bewegt sich die Debatte, dass wir glauben, diejenigen bejubeln und beklatschen zu müssen, die den Leuten das Heizen oder einigen das Heizen unbezahlbar machen. Gerade jetzt, wenn es auf die kalten Monate zugeht, als ob man hier damit die Leute erziehen könnte. Ja, verbraucht doch einfach weniger, dann wird es doch billiger für euch. Was ist das für ein Denken?
Jetzt diskutiert der Europäische Rat das Thema morgen und übermorgen. Über die Zukunft der Atomkraft wird da vermutlich auch diskutiert. Frankreich setzt weiter auf Atomkraft, baut kleinere Kraftwerke. Sie scheinen den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie zu bereuen, wenn man Ihr Buch richtig interpretiert.
Naja, zu bereuen, ich hatte ja nicht mit zu entscheiden. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass das überstürzt gewesen ist. Es gibt ja viele Länder, die aus der Kohle aussteigen. Es gibt viele, die aus der Kernkraft aussteigen. Mir ist keine Industrienation der Welt bekannt, die aus beidem gleichzeitig aussteigt. Ich frage mich einfach immer wieder, wo der wegfallende Strom herkommen soll. Wir wissen es. Er muss importiert werden aus Grenzregionen. Er kommt zu uns rein. Wo wird dieser produziert? Durch Kohle und Kernkraft. Also ob wir uns damit einen Gefallen tun, wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
Es geht zurück auf Fukushima und die Reaktion Angela Merkels darauf. Die Union hat das damals mitgetragen.
Ja,
also auch ihr Vater. Wie, wenn Sie sagen, wir haben das zuletzt zu Hause am Küchentisch diskutiert, wie steht der denn dazu?
Also Thema Kernkraft haben wir nicht diskutiert. Wir sind uns aber beide der Meinung, also beide vertreten wir die These, dass wir uns vielleicht vorher überlegt hätten, wo dieser Strom herkommen soll und uns nicht in emotionalen Debatten darüber erschöpfen, dass wir jetzt sofort und überstürzt und im nationalen Alleingang aus der Kernkraft aussteigen. Sie haben es gerade selber gesagt, viele Industrienationen der Welt investieren weiter in Kernkraft, suchen nach Lösungen, sei es ohne jetzt aktionistisch geworden zu sein und es jetzt sofort zu verbieten. Ja, auf emotionaler Ebene ist es nachvollziehbar, aber nicht aus wirtschaftlicher und schon gar nicht aus sozialer.
Man könnte ja auch darauf schauen, dass damals nach Fukushima die Zustimmung in der Bevölkerung für den Ausstieg sehr groß war. Und jetzt schwindet die Zustimmung für den Ausstieg.
Ja, klar.
Und das klingt ja nach einer Politik, die man nach Umfragen gestaltet. Das wurde Angela Merkel ja auch häufig vorgeworfen.
Richtig, werfe ich ja auch vor. Also natürlich muss man schauen, was die Menschen bewegt. Aber sich vom Zeitgeist treiben zu lassen, natürlich haben wir einen Souverän. Das Volk hat Mitspracherecht. Dafür sind wir eine Demokratie, da sind wir stolz drauf. Das ist Teil unserer DNA und das ist auch schwer errungen worden. Nur man darf nicht so wirklich wichtige, entscheidende Scharniere überstürzen. Man muss das ausdiskutieren, man muss die Debatte aushalten und vor allem sich auf Argumente verlassen. Das hat damals gefehlt, das fehlt mir heute auch noch in anderen Diskussionen. Und es war klar, dass das Thema wieder auf den Tisch ist. Es war sowas von klar, dass es wiederkommt.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Gemeinsamer Gaseinkauf der europäischen Staaten wird diskutiert. Was können Lösungen sein?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Es muss wirtschaftlich gedacht werden. Wir müssen jetzt bitte nicht wieder überstürzt handeln, sondern nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet, was ja im Kern nichts anderes ist als die Balance aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Dieses Austarieren, ja, das ist natürlich die Mammutaufgabe unserer Zeit. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass wir das immer im Blick behalten, bei allem, was wir jetzt tun. Vor allem, wenn es ums Klima geht, wenn es um Energie geht, um die Energiewende geht, um Klimaneutralität, dass wir diese drei Säulen, diese drei Dimensionen zusammendenken. Wenn wir das nicht tun, stehen wir nächstes Jahr wieder am gleichen Punkt, allerspätestens in 5 Jahren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Caroline Bosbach in SWR1 Leute. Wir wollten über die Elektromobilität sprechen. Sie nehmen Norwegen als Beispiel. Wie sieht es dort aktuell aus?
Naja, die sind natürlich mit einem etwas anderen Ansatz gestartet, ganz andere Marktdurchdringung. Wir haben das als Beispiel genommen, ist aber trotzdem nicht zielführend, das auf Deutschland zu beziehen. Ich sage Ihnen auch warum. Wir müssen immer schauen, dass wir bei aller gebotenen Technologieoffenheit, die wir angehen wollen, die wir ganz dringend anstreben müssen, kurzer Einwurf. Ist natürlich schwierig, wenn die Politik hingeht und eine Technologie bevorzugt behandelt hat, wie beispielsweise die Elektromobilität massiv gefördert hat. Dass man sich jetzt hier als Endverbraucher gezwungen sieht, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, soll ich jetzt umsatteln oder nicht?
So, Sie meinen, jetzt, das ist in Norwegen so gelaufen?
Genau, das ist in Norwegen so gelaufen. Wir müssen uns aber gerade in diesen Tagen auf Deutschland konzentrieren, gerade aufgrund, wir haben eben darüber gesprochen, gestiegene Energiepreise, wahnsinnig hohe Spritpreise, egal ob Diesel oder Super, schnell gerade hoch in ungeahnte Höhen. Das soll natürlich alles eine gewisse Lenkungswirkung haben. Ja, man möchte den Verbraucher so weit umerziehen, dass er sich überlegen muss, aus ökonomischen Gründen umzusatteln.
Das können sich viele Menschen einfach gar nicht leisten.
Genau, das ist das Problem an der Sache. Und deswegen kritisiere ich das auch. Ich kritisiere das auch in meinem Buch Schwarz auf Grün mit meinem Co-Autoren massiv, dass man dabei an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen einfach massiv vorbeischnellt.
Denn wo man drauf schauen muss, in Norwegen ist es so gelaufen, dass man dafür so gut wie keine Steuern zahlt und dass man von der Maut auf Autobahnen befreit ist, dass man Busspuren benutzen darf und Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen weitgehend wegfallen für die, die Elektromobilität nutzen.
Und in Deutschland wird es eben massiv subventioniert. Das heißt, wenn ich mir einen Hybrid oder einen Elektrowagen hole, ist ja ganz klar, dass das sieht man ja auch an der Art und Weise, wie das forciert wird, dass das auch nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch gewollt ist. Was mir bei der ganzen Diskussion wichtig ist und manchmal zu kurz kommt, Zahlen, Daten, Fakten. Also wenn man den meisten Leuten, wenn man denen erklärt, dass ich aus rein ökologischen Gründen, ja, ich spreche jetzt nicht von der Ökonomie, rein aus ökologischen Gründen, ein Kleinwagen, ein kleiner Golf, im Vergleich mit einem E-Golf, erst ab 130.000 Gefahrenkilometern klimatechnisch, ja, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, wirklich lohnt. Das heißt, was die Emissionsminderbelastung angeht, dann sind die meisten erstmal baff und sagen, kann ja gar nicht sein. Scheint ja irgendwie eine Mogelpackung zu sein.
So. Also wollen Sie zurück zum Verbrenner? Was ist Ihr Ansatz?
Mein Ansatz ist der, den ich versucht habe, auch im Buch deutlich zu machen, Technologieoffenheit leben, kein Lippenbekenntnis. Weil wenn wir es doch schaffen, wenn wir es schaffen sollten, schneller beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen dahin zu gelangen, wo wir hin möchten, anstatt alles auf Elektro, die ganze Flotte auf Elektromobilität umzusatteln, dann ist das doch genau der richtige Weg. Warum sollen wir uns in die Märkte einmischen, in das, was der Verbraucher möchte? Warum wollen wir etwas vorgeben?
Das ist ja durchaus etwas, was diskutiert wird, ja. Sowohl die synthetischen Kraftstoffe als auch als alternative Wasserstoff. Also wo sehen Sie das Problem?
Ich sehe überhaupt kein Problem. Ich sehe darin höchstens die Herausforderung, dass man sich versteift hat, dass man sich auch politisch versteift hat. Man hat das Narrativ in die Welt gesetzt, Elektromobilität wird jetzt die Rettung sein. Und wir sehen, was auch an den Märkten passiert, was auch bei den Zulieferern passiert. Massiver Einbruch an Arbeitsplätzen. Für mich war das nicht zu Ende gedacht.
Was es ja sicherlich braucht, sind Alternativen in Sachen Infrastruktur. Sie haben die Bahn jetzt eben angesprochen, dass Sie diejenige sind, die immer in den Zügen sitzt, die verspätet sind. Also was für einen Ansatz braucht es da?
Ja, natürlich müssen wir die Schiene revolutionieren. Ich sage das jetzt so, weil ich es auch genauso meine, auch wenn es jetzt eine steile These ist. Aber ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Aber wenn man mal im Ausland unterwegs ist, werden immer auch Maßstäbe haben, Vergleichsmaßstäbe, wo es deutlich schlechter ist als bei uns in Deutschland. Aber trotzdem, es ist bei uns sehr viel Luft nach oben. Wir müssen es ganz attraktiver machen, wir müssen es vor allem günstiger machen. Gerade in den letzten Tagen war auch große Diskussion in den sozialen Netzwerken darüber, dass die Bahncard jetzt teurer werden soll. Nur ein paar Euro. Aber klar, für viele sind es nur ein paar Euro. Es gibt aber auch viele Familien, für die ein paar Euro auch viel Geld sind. Und deswegen läuft die Debatte so ein bisschen schräg, dass man sagt, man möchte auf der einen Seite Anreize schaffen, man möchte, dass die Menschen die Bahn mehr nutzen. Dann wird sie aber verteuert oder zumindest, was man ja auch von vielen hört, wenn ich mich von A nach B bewege, bin ich mit dem Auto immer noch günstiger dabei. Das kann nicht sein.
Sie greifen ganz viele Fragestellungen in Ihrem Buch Schwarz auf Grün auf. Zum Beispiel, wie es um die Rolle Deutschlands steht in Sachen Weltretterpose. Und das haben Sie über Clubhouse diskutiert. Das müssen wir jetzt mal kurz erklären, was es ist.
Ja, gerne. Clubhouse werden wahrscheinlich auch deswegen viele Hörerinnen und Hörer nicht kennen, weil es sich hier um einen, kann man wirklich sagen, einen Hype gehandelt hat. Über wenige Wochen war es eine App, eine Mischung aus Podcast und Live-Chat. Also es gibt verschiedene Räume, in die man mit seinem Telefon, mit seinem Smartphone reingehen und dort diskutieren kann. Allerdings nicht schriftlich, sondern wirklich mit dem gesprochenen Wort. So, und das war ein absolutes Novum. Und da haben wir unter anderem, also ich möchte gerne mal vorausschicken, dass dieses Buch kein Monolog, kein Gedankengang der Caroline Bosbach ist, sondern wir lassen in diesem Buch explizit den Bürger zu Wort kommen. Und richtig, unter anderem hat ein Bürger, haben wir so sprechen lassen, dass er gesagt hat, dass den Deutschen die Weltretterpose nicht steht. Damit meinen wir, dass wir allein schon aufgrund der historischen Verantwortung, die wir als Deutsche haben, es nicht unbedingt angebracht ist, die Moralkeule zu schwingen, wie wir das gerne tun. Sei es jetzt vor allem immer gerne als Beispiel die Klimapolitik, die Notwendigkeit der Klimaneutralität, dass wir anderen nicht aufoktroyieren sollten, was sie zu tun haben.
Ja, da gibt's ja auch andere Meinungen, die dann aufkamen. Die sagten ja, die CDU habe das Thema Klima für sich entdeckt, um junge Wähler zu erreichen. Nur so wirklich glaubhaft sei das natürlich nicht.
Ja, das ist richtig. Das sind ja alles Aussagen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die ich wirklich in den letzten Jahren aus Diskussionen mitgenommen habe und immer notiert habe. Daraus ist im Endeffekt dann dieses Buch entstanden. Das ist eine Meinung, die ich sehr, sehr oft höre. Gerade auch von jungen Leuten, die gesagt haben, was glaubt ihr eigentlich als Union? Das ist ja Greenwashing, was ihr macht.
Ja, es gibt ja auch Beispiele wie Markus Söder, der hohe Beliebtheitswerte auf der einen Seite erzielt und in der Union für eine Wendehalspolitik steht, gerade in Sachen grüner Politik.
Das ist die eine Sache. Die andere ist aber auch, was man strukturell einfach in der Partei sehen kann. Stichwort Klimaunion, die sich gegründet hat. Ich persönlich mache kein Geheimnis daraus, dass ich das nicht für den richtigen Weg halte, weil man kann und muss seine klimapolitischen Hausaufgaben machen, ohne zu versuchen, das den Leuten als neuen Markenkern zu verkaufen. Wen wollen wir denn damit erreichen? Wir können doch anschauen, was passiert ist. Wir haben massiv Stammwähler verloren, die sich mit diesen Themen nicht mehr identifizieren können, mit diesem neuen Wertegerüst der Partei. Auf der anderen Seite haben wir aber keine neuen dazugewonnen, denn ich behaupte jetzt mal, stelle jetzt mal die steile These auf, dass diejenigen, denen Klimaschutz über alles steht, ja, ist ja völlig jedem unbenommen, wird so oder so nicht die Union wählen, sondern immer die Grünen.
Nur auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass etwas getan werden muss.
Dahin
gegenüber gibt es andere Meinungen, wie beispielsweise Klaus Höhne schreibt uns gerade per Mail ins Studio, na klar steht der Union die Weltretterpose nicht zu, denn sie haben 30 Jahre lang zu wenig für den Umweltschutz getan, unter anderem wegen der CDU.
Darf ich das kommentieren?
Klar.
Das ist ja immer eine sehr beliebte Behauptung, dass man sagt, die Union hätte nichts gemacht in den letzten Jahren. Wenn wir uns mal anschauen, wir nehmen immer das Vergleich der 1990. Damals wurde gesagt, also vor allem von den Grünen initiiert, wir müssen die CO2-Emissionen nachdrücklich senken in den nächsten 30 Jahren. So, jetzt schauen wir uns mal an, mindestens um 40%. So, letztes Jahr, das Jahr 2020, wir blicken zurück, was ist in den letzten 30 Jahren passiert. Wir haben die CO2-Emissionen um 40% gesenkt. Darüber spricht nur keiner. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen.
Es reicht nur auch nicht.
Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, die Kernbotschaft dahinter ist eine andere. Wie haben wir das denn geschafft? Doch nicht mit einer Politik des Verbots und des Gebots von Gesetzen und Regularien, sondern nur in Zusammenhang mit unseren Ingenieuren, mit unseren Denkern und unserer sozialen Marktwirtschaft haben wir dieses Ziel erreicht. Deswegen auch meine persönliche Haltung gegen die Verbotspolitik. Das heißt, CO2-Emissionen senken, gleichzeitig aber nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes und unseren Wohlstand gefährden.
Und da hängen ja noch ganz viele andere Fragen dran. Die Frage, die viele beschäftigt, wenn alle einen Beitrag fürs Klima leisten sollen, sollten Länder wie der größte Umweltverschmutzer China mehr leisten? Auf der anderen Seite wird immer diskutiert, ja, man solle mit gutem Beispiel vorangehen. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Weltretterpose steht Deutschland nicht.
Ja, lassen Sie uns kurz bei China bleiben, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel, in dem man plastisch darstellen kann, wie es nämlich nicht gehen soll. Folgende Zahlen, also das, was wir hier in Deutschland in den nächsten 24 Jahren, einsparen werden, das blasen die Chinesen innerhalb von 6 Monaten in die Luft. Dass man mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, welche Rolle wir spielen. Und dass wir mit dem, was wir gerade versuchen, alles andere sind als Vorbild in der Welt. Wer folgt uns denn? Das ist ja das, womit immer verargumentiert wurde, wenn wir Deutschen nur mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir uns selber einschränken, wenn wir Verbote erlassen, dann werden die anderen uns schon folgen. Ich sage Ihnen, das ist genau nicht das, was passiert. Es werden gerade 300 neue Kohlekraftwerke in China gebaut. Und das sind Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und China argumentiert dann, dass sie bis 2040 Klimaneutralität erreichen wollen. Um 2030 werden sie aber erstmal den Höchststand an klimaschädlichen Treibhausgasen erreichen. Erst danach soll es dann weniger werden.
Ja, spannende Vorangehensweise, ja.
Wie kann es dann Ihrer Meinung nach funktionieren, wenn man nach Lösungen sucht?
Ja, da müssen die Chinesen fragen. Da bin ich leider die absolut falsche Ansprechpartnerin. Ich finde, die Diskussion läuft tatsächlich hier etwas schräg. Deswegen sage ich auch immer oder plädiere dafür, wir müssen ganz dringend gucken, dass wir uns auf internationaler Bühne behaupten, dass wir hier zu Lösungen kommen. Und wenn es nicht mit den Chinesen geht, dann zumindest auf europäischer Ebene. Das ist doch das A und O. Während wir hier den Leuten sagen, oder werden Milliarden in Lastenfahrräder investieren, da fällt da drüben ein Sack Reis um. Das muss man einfach so sagen. Und wenn es einem ernst ist mit der Klimaneutralität, ja, wie es uns allen sein muss und sein sollte, dann können wir uns doch nicht so im Klein-Klein verhaften.
Europa verkauft beispielsweise mehr Elektrofahrzeuge, mehr als sogar vergleichsweise in China verkauft werden. In den USA USA fahren vergleichsweise weniger Elektroautos.
Ja, das kann gut sein. Das ist, wie wir eben schon besprochen haben, natürlich liegt in erster Linie daran, dass es auch subventioniert wird und dass wir hier in Deutschland es auch wunderbar verstehen, den Bürgern klarzumachen, dass Elektromobilität auf jeden Fall jetzt die Lösung ist, die wir brauchen. Ich sehe das kritisch, ich sehe das etwas anders. Vor allem auch deswegen, weil es sich viele Menschen schlichtweg nicht leisten können. Und wenn wir an diejenigen denken, die einfach auf ihr Auto angewiesen sind, Stichwort ländlicher Raum, es wohnt nicht jeder in Berlin-Mitte oder in deutschen Großstädten im Zentrum, sodass man sein Auto schlicht nicht braucht. Das ist einfach komplett lebensfremd.
Trotzdem, es braucht ja die Lösungen. Jetzt wissen wir, wie es nicht geht. Wie kann es funktionieren? Die Union hat ja 16 Jahre, wie viele Hörerinnen und Hörer schreiben, gezeigt, wie es nicht funktioniert. Warum glauben Sie, Sie haben jetzt doch Lösungen?
Genau, ich möchte jetzt auch mal auf einen Kommentar eingehen, weil ich das ganz fantastisch finde, wie die Leute hier auch mitdiskutieren. Wir bekommen das ja im Studio so ausschnittsweise, so ein kleines bisschen mit. Wenn ich von Wirtschaft spreche, dann heißt das doch nicht, dass ich nicht ebenfalls der Meinung bin, dass wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen wollen. Es geht doch um was anderes. Es geht doch darum, dass wenn wir alle sagen, wir wollen mehr investieren in Forschung und Entwicklung, wir wollen mehr für Lösungen, mehr Geld in Lösungen stecken, die uns bei diesem Ziel der Klimaneutralität helfen können, dann sage ich, wir brauchen dafür unsere Wirtschaft. Es geht nicht ohne sie. Es kann immer nur das verteilt werden und das ausgegeben werden und investiert werden, was zuerst in einer Volkswirtschaft erarbeitet worden ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dazu bekennen, auch Industrienation zu bleiben.
Die Möglichkeiten hat es gegeben und dann kommt so etwas wie ein Dieselskandal.
Ja, das war für alle Beteiligten, wenn man es ganz nett ausdrückt, unschön. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen könnte. Ich bin auch keine Expertin auf diesem Gebiet. Ich bin genauso kopfschüttelnd mit dieser Angelegenheit umgegangen, wie, glaube ich, die allermeisten Menschen hier in dieser Bevölkerung. Kann man sich nicht vorstellen, kann man sich nicht erklären, ist der ganzen Debatte und der Sache vor allem an sich absolut abträglich gewesen. Es gilt jetzt nach wie vor, das aufzuarbeiten, was nicht alles schon geschehen ist in den letzten Jahren. Absolut, schrecklich.
Ein anderes Thema, was Sie als Nachwuchspolitikerin natürlich beschäftigen muss. Die Politik entfernt sich weiter von den Menschen. Wo haben Sie das zuletzt selbst erlebt?
Ich war ja nicht nur im Wahlkampf sehr viel unterwegs, habe an der berühmten Basis mit den Menschen zusammengearbeitet, habe an Haustüren geklopft, habe geflyert, habe an den Infoständen das Gespräch gesucht, sondern das ist auch das, was ich, wenn nicht gerade Wahlkampf ist, sehr gerne und häufig mache, weil wir können Politik nur mit den Menschen machen und nicht an ihnen vorbei. Und alle Gespräche, die ich geführt habe in den letzten Jahren, nicht in den letzten Monaten, sondern wirklich Jahren, zeigen das, dass die Menschen das Gefühl haben, das, was in Berlin passiert, ist ganz weit weg von mir. Das hat mit mir und meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Ein gutes Beispiel haben wir eben schon besprochen. Mobilität, Grundbedürfnis der Menschen, aber an der Lebenswirklichkeit, an der Lebenswelt vieler Menschen komplett vorbeigeschossen.
Sie sind ja in einem politischen Haushalt groß geworden. Also welche Ursachen machen Sie dafür aus?
Ich habe das große Glück, dass ich jemanden als Vorbild habe und mit jemandem groß geworden bin, nämlich mit meinem eigenen Vater, der das gut gelebt hat, der immer Politik gemacht hat unter dem Motto bürgernah für alle da. Jetzt kann man sich über seine politische Position natürlich streiten, das müssen wir auch tun. Es hat nicht jeder die gleiche Meinung zu bestimmten Themen. Was ihm aber sehr gut geglückt ist und was ich mir auch abgeschaut habe, was ich sehr, sehr wichtig finde, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, im Wahlkreis viel unterwegs zu sein, also auch mal zum Kaninchenzüchterverein zu gehen und sich da einfach mal ein paar Stunden hinzusetzen und nicht nur, keine Ahnung, im politischen Berlin sich auf irgendwelchen Galas rumzutreiben. Das ist so wichtig.
Jetzt schauen wir mal drauf, wie so ein Eindruck entstehen kann. Es gibt ja genug Gründe dafür. Transparency hat zum Beispiel mal nachgefragt und mehr als 60% der Befragten haben den Eindruck, dass die Bundesregierung weitgehend durch Interessengruppen gesteuert wird, die eigene Interessen vertreten. Mehr als ein Drittel der Befragten hält Korruption innerhalb der Regierung für ein Problem. Kein gutes Zeugnis. Hängt es also mit dem Verhalten der Politikerinnen und Politiker zusammen?
Auch. Und das nicht zu betonen, wäre schlichtweg falsch. Natürlich haben sich auch aus Unionsreihen nicht alle mit Ruhm bekleckert. Das muss man einfach so sagen. Vor allem in der Corona-Pandemie. Das war
Maskenaffäre,
ja,
Löschung von Daten in Untersuchungsausschüssen.
Ja. Peinlich, was da zum Teil gelaufen ist. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen das Vertrauen in uns verlieren. Gilt jetzt nicht nur für die CDU. Ich meine, wir sind natürlich deswegen im Fokus gewesen, weil wir Regierungsverantwortung hatten. Jetzt werden wir höchstwahrscheinlich andere haben, die in Regierungsverantwortung sind in den kommenden 4 Jahren. Mal sehen, was da alles passiert.
Ja, aber ganz gezielt jetzt auf die junge Generation. Die steht ja gerade im Fokus. Und dann heißt es, die müssen die Politik erneuern. Aber auch junge Abgeordnete haben sobald gleich beim Eintritt in den Bundestag Beraterfirmen gegründet.
Ja, das Stichwort Politikverdrossenheit kommt nicht von ungefähr. Ich weiß auch nicht, ob wir Politikverdrossenheit haben. Wir haben auf jeden Fall eine Parteien- und eine Politikerverdrossenheit. Politikverdrossenheit würde ich deswegen nicht unterstreichen, weil es sehr viele Menschen gibt, die hochgradig interessiert und auch
wir
sehr gut...
Wir sehen das gerade hier ja. In unserer Sendung, wird heftigst mitdiskutiert. Ja. Also vielen Dank für all Ihre Einsendungen. Wir können nicht alle Punkte aufgreifen.
Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass... Also die Leute interessieren sich sehr dafür und die kennen sich zum Teil auch wirklich, wirklich richtig gut aus. Und mir macht die Diskussion auch Spaß, vor allem wenn es um die Sache geht. Man muss nicht alle politischen Haltungen teilen, aber das Ringen um die beste Lösung in einer Sachfrage muss wieder viel mehr in den Vordergrund treten.
Sind also Berufspolitiker ein Problem? Braucht es ein anderes Verständnis von Menschen, die in die Politik gehen?
Was wir vor allem brauchen, und da spreche ich mich auch mit Nachdruck für aus, wir müssen die Tür auch für Quereinsteiger öffnen, für diejenigen, die wirklich Ahnung haben, die auch was in ihrem Leben schon geleistet haben, die nicht die Karriere gemacht haben, Hörsaal, Plenarsaal. Papa hat zu uns auch immer gesagt, bitte, bitte macht erstmal eine ordentliche Ausbildung, ein paar Jahre arbeiten, bevor ihr euch überhaupt anfangt, für Politik zu interessieren. So habe ich das auch gehandhabt. Bin damit, glaube ich, sehr, sehr gut gefahren. Und was ein anderer wichtiger Punkt ist, das ist deswegen relevant, weil du abgesichert sein musst. Du kannst in der Politik morgen am Tag abgesäbelt sein. Es kann sofort was passieren. Und das darf nicht. Die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, die Politiker dann vor dem Nichts zu stehen. Sie dürfen nicht abhängig sein von der Politik.
Also wäre dieser Vorschlag, 2 Legislaturperioden und dann scheide ich automatisch aus dem Bundestag, wäre das ein guter Vorschlag?
Ich bin da nicht sicher, weil da kann ich Ihnen sagen, was dann passiert. Da fangen wir nämlich nach 4 Jahren an, nach einer Legislaturperiode schon an, uns über die Nachfolge Gedanken zu machen. Dann geht es noch weniger um Sach- und um Kernthemen, sondern wieder nur um Personaldebatten. Das ist was wir vermeiden müssen. Es muss doch derjenige weiterkommen, der gute Antworten auf die Probleme unserer Zeit liefert.
Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Situation, wo eine Polizistin wegen einer Bagatelle bedroht wurde. Können Sie diese Situation mal schildern?
Ohne jetzt näher ins Detail gehen zu wollen, es war eine relativ unappetitliche Geschichte. Ich habe in dieser Szene oder haben wir in dieser Szene beschrieben, laufend unter dem Kapitel Sicherheit, dass oder in welcher Form der Respekt vor den Repräsentanten oder vor allem auch denjenigen, die unseren Alltag schützen, zunehmend verloren geht. Das betrifft nicht nur Polizisten, es betrifft auch Rettungsassistenten, Rettungssanitäter.
Was war passiert?
Im Fall dieser jungen Polizistin ist es so gewesen, dass sie aufgrund einer Bagatelle im Grunde massiv angegangen wurde, nicht nur beleidigt wurde, sondern auch physisch attackiert worden ist. Diese junge Frau ist schwanger gewesen und das Traurige ist, es ist kein Einzelfall. Also das habe ich nicht nur einmal gehört, jetzt nicht explizit in dieser Konstellation junge Frau, schwanger Polizistin, sondern wir haben, befürchte ich, in unserer Gesellschaft ein großes Problem mit Respekt vor sogenannten Obrigkeiten.
Also was Sie beschreiben im Buch ist eine Situation, da gab es einen Einsatz und nach diesem Einsatz erlebte die Polizistin, dass 2 Männer bei ihr zu Hause geklingelt haben und sie persönlich bedroht haben. Gab es diese Situation tatsächlich?
Ja, und die ist auch leider, kann mich nur wiederholen, kein Einzelfall. Das heißt, sie wurde dann aufgesucht von jungen Männern, die wussten, wo sie wohnen, ist ja auch traurig, ist ein leichtes, das rauszubekommen und die ihr dann einen schönen Abend gewünscht haben. Das heißt, sie haben an der Tür geklingelt. Die junge Frau hat geöffnet und sie haben tatsächlich dann sehr deutlich gemacht, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, was mit dir passiert, wenn du dich nochmal trauen solltest, uns anzugehen oder zu beobachten.
Diesen verlorenen gegangenen Respekt, den Sie da beschreiben, und das ist ja schon eine Bedrohungssituation, den gibt es ja häufig auch gegenüber Sanitätern, Rettungsdiensten, aber auch bei Lehrern ist der Respekt in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Was wir beobachten in unserer Gesellschaft ist eine zunehmende Radikalisierung und eine Zersplitterung. Das heißt nicht, dass sich alles zum Negativen hin entwickelt, aber wir beobachten einige bestimmte Milieus, die radikaler geworden sind in ihrer Art und Weise, sich auszudrücken. So, und das sehen wir nicht nur im realen Leben, im Alltag, vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Die sind ein Stück weit Spiegelbild dieser Entwicklung. Da hat sich der Ton, die Härte und auch das Niveau hat sich in Sphären verschoben, von denen wir uns vor 10 Jahren, glaube ich, alle nicht zu träumen gewagt hätten, was das für Ausmaße und für Auswüchse annimmt. Ich werde da leider auch selber nicht von verschont.
Wir sehen auf der anderen Seite auch negative Entwicklungen im Bereich der Polizei. Alleine Stichwort NSU 2.0. Also das trifft alle gesellschaftlichen Bereiche. Wie will die Politik denn darauf reagieren?
Ja, ich würde mal sagen, das eine hat jetzt mit dem anderen nicht wahnsinnig viel zu tun. Selbstverständlich haben wir auch Verfehlungen, leider Verfehlungen seitens der Justiz oder seitens auch der Polizistinnen und Polizisten zu verzeichnen. Da gibt es auch genug traurige Beispiele für. Es hat aber wenig damit zu tun, was in der Gesellschaft schiefläuft. Ich weiß nicht, ob die Politik da so viel tun kann. Wenn der Respekt in der Gesellschaft verloren geht oder dieses Denken, du kannst mir gar nichts, ganz beliebt geworden, du kannst mir gar nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das Aufgabe der Politik ist oder nicht Frage der Bürgerinnen und Bürger.
Naja, vielleicht trägt die Politik aber insofern dazu bei, wenn Nachrichten zu hören sind, dass zum Ende der Legislaturperiode fast 200 Beamte in Topjobs befördert wurden. Das schafft natürlich auch eine Wut innerhalb der Gesellschaft.
Wut und vor allem schafft es Misstrauen. Wenn wir so agieren, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir uns noch weiter von der berühmten Basis entfernen. Es wird so auf Dauer nicht weitergehen können, schon gar nicht, weil alles hochgradig transparent ist. Wir leben in einer Informationskultur und in einer medialen Landschaft, wo so etwas doch nicht unter Verschluss bleibt. Ist doch klar, dass das rauskommt und dass die Menschen sich darüber ärgern.
Die Reaktion war, Herr Gebrauchen hatte einen Brief geschrieben und bittet, das in Zukunft zu unterbinden.
Ja, das ist gut von ihm. Ja,
das
gut gemacht.
Hält vermutlich niemanden davon ab.
Nee, also, da weiß Gott nicht, aber netter Brief, netter Versuch.
Es bleibt viel Diskussionsstoff übrig. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Caroline. Caroline Bosbach.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.